Hallo Thomas Mangold hier, ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge 18.
Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
Ja, in dieser 18. Podcast-Folge gibt es heute wieder ein Interview. Und zwar mit Patrick Hunt von 101places.de. Und ja, ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Interview, denn er ist momentan wieder auf Reisen. 101places.de sagt schon ein bisschen, es handelt sich dabei um einen Reiseblog. Für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man gerade auf Reisen, denke ich, ein gutes Selbstmanagement haben muss. Ich verfolge einige Reiseblogger und Patrick gehört für mich zu den absoluten Favoriten. Ja, deswegen bin ich besonders froh, dass er sich Zeit für dieses Interview genommen hat. Ich würde sagen, schau einfach auf 101places.de vorbei und lies dich ein wenig rein. Es ist wirklich ausgezeichneter Content, den er da bringt. Ja, und insofern freue ich mich, dass ich ihn jetzt begrüßen darf. Und ja, schalten wir mal direkt um zum Interview. Hallo Patrick, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview nimmst. Das ist sicher nicht selbstverständlich, da du ja auch momentan gerade auf Reisen bist. Vielleicht kannst du dich meinen Hörern und Hörerinnen ein wenig näher vorstellen, was du auf deinen Reisen so machst, ja, wie du überhaupt zum Backpacking gekommen bist. Und vielleicht verrätst du uns in der Vorstellung auch noch, wo du dich gerade aufhältst.
Ja, hallo Thomas, ich danke dir für deine Einladung. Gerne. Ja, was mache ich? Ich reise viel momentan. Ich habe damit Mitte letzten Jahres angefangen und habe mir sozusagen den Travel Bug eingefangen. Bin jetzt immer mit meinem Rucksack und meinem Laptop unterwegs, arbeite unterwegs dabei, verdiene mir also meinen Lebensunterhalt, während ich reise.
Okay.
Dieses Jahr werde ich am Ende ungefähr 9 Monate im Ausland gewesen sein. Im nächsten Jahr wird es vermutlich aber ein bisschen weniger.
Okay.
Momentan befinde ich mich in Mexiko und um genau zu sein in Mexico City. Und ja, was habe ich vorher gemacht? Ich habe einige Jahre in Leipzig gelebt und dort eine Agentur für Online-Marketing aufgebaut. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, bin dann aber Mitte letzten Jahres ausgestiegen, weil ich mich mit meiner Geschäftspartnerin ein bisschen gesofft habe.
Okay.
Und das alles nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht hat für mich. Und da das relativ kurzfristig passiert ist und ich auch keinen richtigen alternativen Plan hatte, bin ich dann erstmal verreist. Ja, und dabei bin ich nun geblieben.
Also einmal gestartet und dann sozusagen so zum Reisen gekommen, ne?
Ja, genau.
Sehr spannend, ja. Was mich interessieren wird, weil ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, du bist einer meiner favorisierten Reiseblogger. Ja, ich verfolge einige Reiseblogs, weil mich das Thema auch sehr interessiert und ich auch vorhabe, das irgendwann einmal in die Realität umzusetzen. In naher Zukunft hoffentlich, ja. Jetzt würde mich interessieren, als du deine Entscheidung getroffen hast, so aus dem Hamsterrad oder sag ich jetzt mal aus deinem Beruf oder aus dem auszubrechen und auf Reisen zu gehen. Wie hat da eigentlich dein Umfeld, also deine Freunde, Familie, Arbeitskollegen, wie haben die eigentlich darauf reagiert?
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja ausgestiegen, weil ich mit der Situation im Unternehmen unzufrieden bin und nicht so sehr, weil ich aus dem Hamsterrad ausbrechen wollte. Ich habe mich sowieso nicht so richtig in einem Hamsterrad gefühlt, weil ich war ja auch schon viele Jahre selbstständig, konnte relativ selbstbestimmt arbeiten. Und deswegen hat der Ausstieg an sich schon für Verständnis gesorgt. Da habe ich viel Verständnis bekommen, weil ich einfach relativ konsequent dann gesagt habe, ich bin unzufrieden, also muss ich irgendwas daran ändern. Was vielleicht für ein bisschen weniger Verständnis gesorgt hat, ist die Tatsache, dass ich eben keinen alternativen Plan hatte. Also ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater dann gefragt hat, ja, was machst du denn jetzt? Und ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, das wird sich schon irgendwie ergeben.
Okay.
Und er meinte, ja, das glaubt er mir nicht. Und weil es offenbar auch nicht so richtig zu mir gepasst hat. Ich bin eigentlich schon ein sehr sicherheitsliebender Mensch, der gerne auch im Voraus weiß, was los ist. Aber in dem Fall war es halt anders.
Mhm.
Aber auf die Idee, für einige Monate so ein bisschen um die Welt zu reisen, die kam, glaube ich, ganz positiv an. Da hat eigentlich auch fast jeder gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt hast du etwas hinter dir gelassen, nämlich die Firma.
Okay.
Und irgendwas Neues steht vor dir. Wann wirst du verreisen, wenn nicht jetzt? Insofern, also insgesamt hat das Umfeld schon sehr positiv reagiert, würde ich sagen.
Sehr gut. Ja, das ist ausgezeichnet. Du hast in einem deiner Artikel eine wunderschöne Formel erwähnt, und zwar heißt diese Formel: Wachstum ist Erleben plus Reflexion. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich das irrsinnig spannend finde und mir das eigentlich, ja, wie ich den Artikel gelesen habe, eigentlich erst so richtig bewusst wurde, wie in meinem Leben diese Formel auch eine wichtige Rolle spielt, aber ich habe es eben nicht so wahrgenommen. Anhand dieser Formel habe ich das ja sehr schön wahrnehmen können. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du auf diese Formel gekommen bist, und ja, einfach ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, also auf diese Formel bin ich selbst einfach beim Reisen gekommen, als ich mal wieder reflektiert habe. Ich interessiere mich schon länger für persönliches Wachstum, also auch als ich die Firma geführt habe und dann überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mich immer viel darüber belesen, wie man oder wie ich persönlich noch ein bisschen vorankommen kann, wie ich meine Fähigkeiten besser einsetzen kann, wie ich einfach besser werden kann in dem, was ich mache. Und habe auch viele Bücher gelesen und bin selbst auch einfach ein Mensch, der viel nachdenkt oder sehr nachdenklich ist. Und beim Reisen hat man ja viele Erlebnisse. Es kommen ständig neue Sachen, man trifft ständig neue Menschen, man ist in neuen Ländern, hat neue Herausforderungen. Und das ist soweit alles ganz nett, aber ich glaube, das allein führt noch nicht zu persönlichem Wachstum, weil die müssen ja auch irgendwie reflektiert werden. Also einfach immer nur erleben, 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 bringt aus meiner Sicht nichts oder nicht viel. Auf der anderen Seite bringt aber nur Lesen und Nachdenken und vor sich hin philosophieren natürlich auch nichts. Denn wenn ich die Sachen, die ich lese und für richtig befinde, aber selbst nie anwende, dann bin ich auch noch kein Stück persönlich gewachsen. Und ja, so kam ich halt auf die Formel. Und ich versuche das halt auch immer anzuwenden. Nicht nur noch Erlebnisse zu sammeln, sondern diese auch tatsächlich darüber nachzudenken und die in einen gewissen Kontext zu setzen und zu überlegen, was bringt es mir jetzt eigentlich, was habe ich daraus gelernt. Was kann ich in Zukunft besser machen?
Super, ganz, ganz spannende Sache, wie ich finde. Ja, wenn man so mit dem Rucksack durch die Welt reist, dann muss man ja die Dinge, die man bei sich trägt, so auf ein Minimum reduzieren. Und jetzt kenne ich das immer von meinen Reisen. Ich komme dann, obwohl ich es auch schon versuche, auf ein Minimum zu reduzieren, dann immer wieder mit Sachen zurück, die ich eigentlich gar nicht verwendet habe auf den Reisen. Wurscht, ob das jetzt Kleidung ist oder sonst irgendwas. Ja, jetzt meine Frage dahingehend, was hast du denn so alles bei dir und wie schwer ist das gefallen auf so vom Überfluss, sage ich jetzt einmal, in dem wir, glaube ich, alle leben im westlichen Ländern, so auf die minimale Ausrüstung umzustellen?
Also so richtig schwer gefallen ist es mir nicht, muss ich sagen. Es hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe ja 6-7 Jahre in Leipzig gewohnt und hatte da meine eigene Wohnung, und in der Zeit sammelt sich natürlich viel Kram an, den man dann auch irgendwie eigentlich nicht braucht. Das bin ich alles losgeworden oder größtenteils zumindest, habe halt versucht, das zu verkaufen, zu verschenken, weil ich auch einfach keinen Ort hatte, das unterzustellen. Mhm. Ein paar Kisten sind übrig geblieben, die stehen jetzt auf dem Dachboden meiner Eltern. Das ist aber auch alles, was ich jetzt noch habe. Also in den letzten anderthalb Jahren lebe ich im Prinzip nur mit dem, was in meinem Rucksack ist. Und wenn ich mal zu Hause bin oder in Deutschland, dann schaue ich mal eben oben auf dem Dachboden vorbei, was ich gerade noch so gebrauchen könnte. Aber letztendlich ist es nicht viel. Und das habe ich ja eigentlich auch erst so richtig beim Reisen gemerkt. Ich habe mich schon vorm Reisen von vielen Sachen getrennt. Okay. Und dabei ist mir dann aber auch aufgefallen, nachdem ich dann irgendwie so ein Jahr unterwegs war, okay, was ist eigentlich mit dem ganzen Zeug, das auf diesem Dachboden noch liegt? Vieles davon brauche ich ja offensichtlich auch gar nicht. Also klar, ein paar Sachen sind sinnvoll, um einen Haushalt führen zu können, aber vieles davon ist auch einfach nur Ballast, der irgendwie herumliegt und den ich quasi jedes Mal, wenn ich umziehe, von einem Ort zum anderen schaffen muss. Und als ich dann zurückkam und im letzten Sommer mal ein paar Monate in Deutschland war, habe ich noch mehr Sachen verkauft von dem, was da noch herumlag. Es war immer noch wieder so eine kleine Überwindung, mich von den Sachen zu trennen, aber letztendlich weiß ich auch, dass ich die einfach nicht mehr brauche. Okay. Und ja, mein Rucksack passt schon auch einiges rein, aber natürlich nicht so viel, wie man fürs Leben zu Hause hat. Als ich im letzten Jahr verreist bin, da waren es 17 Kilogramm. Hab dann aber auch gemerkt, da war wieder Zeug dabei, was ich nicht gebraucht habe. Und als ich jetzt nach Mexiko losgeflogen bin, waren es dann noch 13 Kilogramm. Und selbst das könnte ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter reduzieren. Also gerade wenn du das Zeug auf dem Rücken trägst und nicht irgendwie mit dem Auto unterwegs bist, dann überlegst du dir natürlich schon genau, wie viel du mitnimmst und was genau du brauchst.
Das glaube ich, ja. Sehr spannend, ja. In einem deiner Artikel schreibst du ja, wenn du wieder sesshaft wirst, dann wirst du auf dieses aufs Minimum reduzierte Leben, ja, das wirst du so fortsetzen. Ja? Jetzt sage ich einmal, gibt es bei dir da Dinge, wo du sagst, auf das möchte ich aber auf gar keinen Fall verzichten, auf diesen Luxus? Ja,
ja, also ob ich es dann wirklich fortsetzen werde, das werden wir mal sehen. Das wünsche ich mir. Ich kann es mir jetzt gut vorstellen, wie es dann ist, wenn ich tatsächlich sesshaft bin. Weiß ich nicht, werde ich sehen. Ich habe auch jetzt immer noch Kram, den ich nicht brauche. Gleichzeitig bin ich aber auch dabei, auf bestimmte Sachen zu verzichten, die man irgendwie auch anders lösen kann. Stichwort Digitalisierung. Auch wenn ich gerne ein richtiges Buch in der Hand habe und lese, letztendlich nehmen aber Bücher auch einfach wahnsinnig viel Platz weg. Und deswegen lese ich heute eigentlich alles nur noch auf meinem Kindle, also auf meinem E-Book-Reader. Mhm. Der wiegt nur, weiß ich nicht, was der wiegt, 100 Gramm oder so, und es passen 1000 Bücher drauf, kann man eigentlich nicht besser lösen. Gerade für das Thema Minimalismus ist es ideal. Genauso ist es mit CDs und DVDs. Ich mochte auch immer CDs und DVDs, aber davon habe ich mich jetzt auch verabschiedet, habe alles, oder fast alles, was ich da hatte, verkauft und digitalisiert.
Okay.
Und das schafft schon mal sehr, sehr viel Freiraum. Insofern glaube ich schon, dass wenn ich zurückkomme, auch mit weniger Zeug leben kann. Das alles heißt aber nicht, dass ich total billig lebe oder auf alles Mögliche verzichten. Mhm. Wenn ich mir mal was kaufe, dann achte ich schon darauf, dass es auch irgendwie eine gewisse Qualität hat und kein Wegwerfprodukt ist. Trotzdem gibt es, glaube ich, keine Dinge, auf die ich tatsächlich nicht verzichten könnte, abgesehen von denen, die ich eben zum Arbeiten brauche, wie ein ordentliches Laptop. Okay. Das gut funktioniert oder ein Smartphone und so. Also die gewisse technische Ausrüstung, die ich halt zum Reisen und Arbeiten brauche, die brauche ich. Aber an sich gibt es, glaube ich, keine Dinge, auf die ich nicht wirklich verzichten könnte. Es sind eher so andere Dinge wie ein gutes Essen oder eine gewisse Bequemlichkeit, die ich mir halt auf Reisen auch gönne. Also ich gebe gerade auf Reisen wahnsinnig viel Geld für Essen und Kaffee trinken und so aus, weil das einfach für mich eine gewisse Gemütlichkeit ist.
Okay. Sehr gut. Beim Selbstmanagement, und darum dreht sich ja mein Blog mehr oder weniger und mein Podcast, geht es auch oft darum, die Komfortzone, also den Alltag unter Anführungszeichen so ein bisschen zu verlassen. Jetzt bist du ja auf deinen Reisen eigentlich tagtäglich mit neuen Situationen konfrontiert, sage ich jetzt einmal. Es gibt wahrscheinlich selten Alltag für dich, also du bist länger wirklich an einem Ort, nehme ich an. Jetzt meine Frage dahingehend, gab es auch schon mal so Panikmomente, weil wenn du die Komfortzone verlässt, dann kommt da die Lernzone und nach der Lernzone kommt dann so die Panikzone, wenn du da so weit dich rauslehnst. Hat schon irgendwelche panischen Momente auch auf deinen Reisen gegeben?
Naja, eine richtige Panik kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ein Mensch, der eine gewisse Sicherheit auch mag. Und ich stürze mich nicht komplett planlos in ein Abenteuer. Von außen mag es vielleicht so wirken, als wäre ich jetzt derjenige, dass er ein Unternehmen verlassen hat und dann Hals über Kopf in die Welt gezogen ist, ohne irgendwie auch ein finanzielles Polster oder so zu haben, aber das ist nicht so. Ich habe schon ein gewisses Sicherheitsnetz, ja. Ich habe ordentliche Ersparnisse, auf die ich zurückgreifen könnte. Ich habe ein Einkommen, das ich hier unterwegs generiere. Ich habe auch eine gute Qualifikation, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, in meiner Branche, und ich habe auch einfach zu Hause ein soziales Umfeld, in das ich mich immer wieder fallen lassen könnte. Insofern hatte ich jetzt noch nicht den panischen Moment, wo ich dachte, okay, ich habe mich hier in irgendwas verrannt, jetzt geht es nicht weiter. Ich habe eher so die Einstellung, whatever happens, it's gonna be alright. Also was immer auch passiert, es wird schon irgendwie gut gehen, es wird am Ende gut sein. Und trotzdem suche ich natürlich immer wieder neue Herausforderungen. Also jedes neue Land ist eine gewisse neue Herausforderung. Aktuell jetzt hier in Mexiko lerne ich auch ein bisschen Spanisch, was nochmal irgendwie eine neue Erfahrung ist, die ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr hatte. Die letzte Sprache, die ich gelernt habe, war Englisch, und okay, das ist jetzt schon eine Weile her. Beruflich stürze ich mich immer mal wieder in neue Projekte, die mich eine gewisse Überwindung kosten. Also ich suche mir schon immer eine gewisse Herausforderung, aber alles irgendwie in einem Rahmen, der für mich überschaubar ist.
Okay. In einem deiner letzten Artikel hast du auch über die Probleme bzw. die Schattenseite deiner Freiheit geschrieben. Ja, genau diese Freiheit streben aber viele mit gutem Selbst- und Zeitmanagement eben an. Viele denken aber halt nicht an Schattenseiten oder dass es dort auch Probleme geben kann. Vielleicht kannst du uns darüber ein wenig erzählen.
Ja, also diesen Artikel habe ich vor einigen Wochen geschrieben, als ich noch in Deutschland war. Da war ich ein paar Wochen am Stück mal in Deutschland und hatte viel Zeit, vielleicht auch zu viel Zeit, vielleicht auch zu viel Freiheit, um nachzudenken. Und ich habe ja auch die Freiheit, die viele Menschen wollen oder vielleicht auch nur glauben zu wollen. Sie hat halt viele Vorteile. Ich kann arbeiten, wann ich will. Ich kann arbeiten, wo ich will. Ich kann reisen, wohin ich will. Im Prinzip, ich bin frei, Entscheidungen zu treffen. Ich reise ja auch alleine. Das heißt, ich muss mich auch nicht abstimmen.
Ja.
Es hat also alles viele Vorteile, aber diese große Freiheit ist jetzt auch nichts, was mich total begeistert. Was nicht so, wie ich mir das vielleicht erwartet hätte. Denn Freiheit bringt aus meiner Sicht auch wieder neue Herausforderungen mit sich. Nichts wird plötzlich gut, nur weil ich mich frei entscheiden kann, viele Dinge zu machen. Und ich glaube, viele Menschen sind, nachdem was ich so höre, grundsätzlich unzufrieden mit ihrem 9-to-5-Job. Aber ich frage mich, ob ihnen da wirklich die Freiheit fehlt, also die Freiheit zum Reisen, oder ob ihnen nicht einfach so ein bisschen der Sinn fehlt, das große Warum man etwas macht. Und im Sommer habe ich für mich gemerkt, dass mir ein bisschen der Sinn in dem fehlt, was ich mache. Also herumreisen und Geld verdienen ist schön und gut, macht auch Spaß, solange ich unterwegs bin. Aber letztendlich hilft es auch niemandem. Also es erfüllt für mich keinen richtigen Zweck und irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche das. Und jetzt in den letzten Wochen habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt und versuche nicht mehr zu fragen, was ich machen soll, sondern meine neue Lieblingsfrage ist eigentlich, warum? Warum soll ich etwas machen? Und darüber werde ich demnächst auch mal einen Artikel schreiben. Ich habe das Thema noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich mir halt auch überlege, warum schreibe ich eigentlich zum Beispiel meine beiden Blogs, die ich schreibe. Und ich habe das mal versucht, so nach oben durchzudenken, was ist so das ist der übergeordnete Zweck. Und was ich gerne mache, ist, glaube ich, anderen Menschen zu helfen, ihr Potenzial auszuleben. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich mag das Thema persönliches Wachstum. Und ich glaube, da könnten viele Menschen noch viel, viel mehr machen. Ja, ich will niemanden von irgendwas überzeugen. Ja, ich will aber unterstützen. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, er möchte wirklich gerne reisen, er möchte viel reisen, dann kann ich ihm zumindest ein bisschen zeigen, wie es geht, wie es einfacher geht.
Okay.
Wenn jemand selbstständig sein will, dann glaube ich, dass ich da auch ein paar ganz gute Tipps an der Hand habe. Oder wenn zum Beispiel jemand introvertiert ist, wie ich es bin, dann kann ich demjenigen auch zeigen, wie er seine Stärken ein bisschen besser einsetzen kann. Gerade bei Introvertierten wird oft auf die Schwächen fokussiert. Und ja, ich glaube, bei diesem übergeordneten Warum, ja, anderen Menschen zu helfen, ihr Potenzial auszuleben, da kann man potenziell noch viel mehr draus machen. Ich weiß noch nicht, was daraus mal wird. Aber seit ich mir diese Frage stelle und auch ganz gut beantworten kann, seitdem fühle ich mich schon viel besser und bin auch noch viel motivierter für meine Arbeit, die ich mache.
Okay. Wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Freue ich mich schon auf den nächsten Artikel dann.
Ja, ich mich auch.
Sehr gut. In meinem Blog geht es ja auch um die Informationsflut Herr zu werden, so ein bisschen. Und du schreibst in einem deiner Artikel, dass du sehr, sehr lange und sehr viel Zeit investiert hast, um dein Allgemeinwissen zu steigern. Also über Politik, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft und dergleichen mehr. Ja, aus heutiger Sicht sagst du aber, dass das ein Fehler war. Jetzt meine Frage dahingehend, wie gehst du heute mit Informationen um und welche Vorteile hat dieser, glaube ich, auch eher minimalistischer Ansatz für dich heute?
Ja, also das war mal eine kurze Phase von einigen Wochen, in denen ich meinte, mich über gewisse Themen des Allgemeinwissens besser informieren zu müssen. Es war, glaube ich, auch ein bisschen daraus geboren, dass ich ziemlich schlecht im Smalltalk bin und dieses tägliche Allgemeinwissen, was man einpasst, ist ja an sich schon, ja, wichtig, auch um einen gewissen Smalltalk führen zu können. Und ich dachte, dass ich damit besser werden könnte. Letztendlich, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, es war vielleicht ein Versuch wert, aber im Rückblick war es auch fruchtlos. Okay. Denn letztendlich gibt es ja jeden Tag so viele Informationen, viel mehr, als wir aufnehmen könnten. Ich könnte mich ja den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als Nachrichten zu lesen. Und ja, dann wäre der Tag vorbei und ich hätte aber nichts geschaffen, keinen Wert geschaffen, sondern einfach nur Informationen konsumiert. Mittlerweile glaube ich, dass ich an sich auch über das Tagesgeschehen schon ausreichend informiert bin, wenn ich einfach nur die Spiegel Online Startseite mal überfliege und vielleicht mal in ein, zwei Artikel ein bisschen reinlese, die mich näher interessieren. Und für mich heißt es auch, dass ich jetzt die Zeitschriftenabos, die ich hatte, die habe ich abbestellt. Ja, das spart mir Geld, das spart mir Zeiten, das spart mir auch den Druck, das ablesen zu müssen, was ich ja schon bezahlt habe, obwohl es mich vielleicht nicht so richtig interessiert. Und ich versuche heute nur noch Dinge zu lesen, die ich sofort oder sehr bald anwenden kann. Also gerade in beruflicher Hinsicht, was es das Bloggen angeht oder was das Online-Marketing angeht, da könnte ich den ganzen Tag lesen, aber es sind alles oder vieles davon sind Dinge, die ich vielleicht mal in einem halben Jahr anwenden kann. Das nutzt mir aber nichts, das heute zu wissen, denn dann müsste ich es ja in einem halben Jahr nochmal lesen. Und deswegen fahre ich jetzt eigentlich ganz gut damit, mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich sofort anwenden kann. Und das sind auch einfach Dinge, die behalte ich dann besser, wenn ich es gleich auch angewendet habe.
Das ist klar, ja. Sehr gut, ja, du arbeitest ja auch auf deinen Reisen, du hast das schon erwähnt vorhin, um diese auch zu finanzieren teilweise. Ja, was machst du da und wie was mich viel mehr interessiert, wie teilst du dir die Arbeit ein? Also hast du dann einen Block Arbeitszeit und dann sagst du, mach Freizeit, hast du einen Stundenplan oder teilst du dir das ein komplett frei, wie du willst? Hast du da irgendeine bestimmte Methode?
Ja, also zunächst einmal würde ich gar nicht sagen, dass ich arbeite, um meine Reise zu finanzieren, sondern ich arbeite einfach, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und weil es mir auch Spaß macht. Reisen ist mehr oder weniger einfach nur zufällig etwas, was ich gerade mache. Das okay. Reisen an sich kostet auch nicht unbedingt mehr Geld als das Leben zu Hause. Da gibt es natürlich Ausnahmen, wenn ich jetzt in wahnsinnig teuren Ländern wie Australien oder so durch die Gegend reise, dann gebe ich schon mehr Geld aus als zu Hause, aber solange ich mich in Asien oder momentan in Mexiko oder so aufhalte, sind die Lebensunterhaltungskosten entweder die gleichen oder geringer.
Ja.
Ja, was mache ich? Ich mache ganz verschiedene Sachen. Ich habe noch einige Websites, die ich zusammen mit meinem Bruder betreibe. Die sind kommerzieller Natur, die über Werbung monetarisiert werden. Mhm. Die machen aus meiner Sicht wenig Sinn. Also die beantworten diese Warum-Frage nicht. Deswegen tue ich mich momentan sehr schwer mit diesen Dingen und stecke mir noch sehr, sehr wenig Aufwand da rein. Also okay. Es kommt schon kein ganz unerheblicher Teil meines Einkommens, kommt tatsächlich aus diesen über Werbung monetarisierten Websites. Aber mir fehlt so ein bisschen das Warum dahinter und deswegen werde ich das nicht mehr lange fortsetzen.
Mhm.
Außerdem betreibe ich zwei Blogs, unter anderem mein Reiseblog. Darin sehe ich schon wesentlich mehr Sinn, weil ich damit versuchen kann, Menschen irgendwie unter die Arme zu greifen, ihnen meine Erfahrungen weiterzugeben und ihnen einfach in dem zu helfen, was sie gerne machen möchten. Das sind auch die Dinge, also diese beiden Blogs, die den mit Abstand meisten Aufwand für mich momentan verursachen. Ja, die generieren nicht gerade das meiste Einkommen, aber verursachen den meisten Aufwand, machen mir aber auch am meisten Spaß. Und dann habe ich noch zurzeit einen Kunden, den ich im Marketing berate. Meine Zeitanteilung ist sehr unterschiedlich. Das hängt ein bisschen immer von Ort und Situation ab. Also jetzt bin ich gerade in Mexico City, bin hier bei einem Bekannten in einem Apartment untergekommen, habe hier sehr, sehr gutes Internet, habe hier einen schönen Tisch, an dem ich gut arbeiten kann.
Sehr gut.
Da bin ich gleich automatisch wesentlich produktiver. Und verwende auch einfach mehr Zeit fürs Arbeiten. Ich war auch schon mal in Mexico City, deswegen muss ich mir hier nicht nochmal alles angucken, sondern verwende jetzt hier in dieser Woche, der ich jetzt hier bin, einfach sehr, sehr viel Zeit aufs Arbeiten. Dann gibt es wieder andere Phasen, wo ich in Regionen bin, die das Arbeiten ein bisschen erschweren, ja, wo ich nicht so eine ganz gute Situation habe, wo ich vielleicht in einem Hostel bin, da gibt es zwar auch Wi-Fi, aber es gibt keine so wahnsinnig gute Arbeitsatmosphäre und so. Da tue ich mich dann schon ein bisschen schwerer mit der Produktivität.
Mhm.
Das versuche ich aber immer so ein bisschen zu planen. Also gerade jetzt in Zeiten, wo ich viel arbeiten kann, wo es mir leichter fällt, da arbeite ich dann auch einfach viele Dinge ab. Da mache ich dann vielleicht auch viel für meinen Kunden, während ich in einer anderen Zeit mich vielleicht mehr aufs Schreiben konzentriere, wo ich einfach nicht so eine gute Produktivitätsatmosphäre brauche. Ein Problem für mich oder eine Herausforderung, sagen wir mal, neben der Produktivität ist, das kennen glaube ich viele Selbstständige, dass es irgendwie immer was zu tun gibt.
Es
hört nicht auf. Also gerade, das ist aber gar nicht schlimm, sondern gerade bei den Sachen, die mir viel Spaß machen, wie meine beiden Blogs, wo ich auch einen Sinn drin sehe, da sehe ich täglich Sachen, die ich besser machen kann und wie ich noch mehr herausfinden kann, wie ich mehr Leute ansprechen kann. Und ja, das ist momentan so ein bisschen eine Herausforderung für mich, einfach mal abzuschalten, weil ich habe diese Trennung zwischen Beruf oder Arbeit und Freizeit, die gibt es bei mir im Prinzip nicht mehr. Mhm. Also meinen letzten Urlaub in dem eigentlichen Sinne, den ich hatte, der liegt 2 Jahre zurück. Seitdem bin ich halt nur am Reisen und am Arbeiten. Ja, das kann man mögen, das kann man aber auch schwierig finden. Ich komme damit ganz gut klar, aber eine gewisse Herausforderung ist dabei, halt mich einfach auch mal einen Schritt kürzer zu treten und zu sagen, okay, ich entspanne jetzt einfach mal und lass den Blog einfach mal 1-2 Tage ruhen.
Genau, mach ein bisschen weniger. Sehr gut. Du genießt es, auf deinen Reisen auch allein zu sein. Du hast das schon mehrmals erwähnt, dass du allein reist. In deinem Blog kommt auch immer wieder vor, dass Smalltalk so für dich ein bisschen Qual ist, mehr oder weniger. Jetzt kommt meine Frage dahingehend und da gehen wir jetzt in Richtung deines zweiten Webauftritts ein wenig, dass du von dir sagst, du bist sehr introvertiert, das ist kommt immer wieder durch. Und ja, dass du, meine Frage geht jetzt dahingehend, überfällt dich nicht auch manchmal die Einsamkeit? Also das Alleinsein ist ja das eine, aber Einsamkeit ist auch ein bisschen das andere. Und sollte das passieren, was machst du dann auf deinen Reisen?
Ja. Ja, so ist richtig. Ich reise in aller Regel allein, verbringe auch sehr, sehr viel Zeit allein und fühle mich an sich auch ganz gut dabei. Also ich weiß, dass gerade extrovertierte Leute sich ein bisschen schwerer damit tun. Mich erreichen auch viele Fragen immer von Bloglesern, wie das eben mit dem Alleinreisen aussieht, ob man nicht schnell einsam wird oder wie schnell man auch Anschluss findet. Ich kann den Leuten, glaube ich, dann schon ein paar Tipps an die Hand geben, aber an sich ist das kein Thema, was mich wahnsinnig viel beschäftigt, denn ich suche nicht, also oft nicht gezielt den Anschluss. Und du hast es ja eben schon gesagt, Einsamkeit und Alleinsein sind nicht unbedingt, ist nicht unbedingt die gleiche Sache. Ich will es vielleicht noch kurz erklären, weil das oft auch einfach in einen Topf geworfen wird. Also ich glaube, ich kann ganz gut allein sein, ohne mich einsam zu fühlen. Genauso gut kann ich mich aber auch einsam fühlen, ohne allein zu sein, indem ich einfach mit Menschen um mich herum habe, zu denen ich einfach keinen Draht habe. Ja. Und das ist für mich halt schon sehr wichtig, Menschen zu haben, mit denen ich irgendwie auf einer Wellenlänge liege, mit denen ich mich auch unvernünftig unterhalten kann. Und auf Reisen ist das tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, diese Leute zu finden. Also ich treffe jeden Tag neue Leute. Wenn ich jetzt hier nicht gerade in so einem Apartment bin in Mexiko, sondern zum Beispiel in einem Hostel oder an irgendeiner Tour teilnehme, da sind ständig Reisende, die ich treffe, aber mit ganz wenigen, zu ganz wenigen habe ich einen Draht. Mhm. Und wenn das mal fehlt, ja, dann gibt's sicherlich auch mal ein gewisses Gefühl der Einsamkeit. Wobei ich das unterwegs nicht so oft hatte. Ich hatte das eigentlich eher jetzt zu Hause in den letzten Monaten, als ich so ein bisschen die Sinnkrise hatte, die ich vorhin schon angesprochen habe.
Okay.
Da habe ich mich zum Teil einsamer gefühlt als unterwegs. Und ja, nun bin ich erstmal wieder unterwegs und das Gefühl ist erstmal wieder weg. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt gerade in Mexiko haben sich neue Sachen für mich ergeben in Sachen Menschen. Ich habe ungewöhnlich viele Leute getroffen für meine Verhältnisse.
Okay.
Zunächst, als ich nach Mexiko kam, bin ich auf zwei andere Reiseblogger getroffen, die ich bisher noch nicht persönlich getroffen hatte, aber jetzt in Mexiko haben wir uns mal kennengelernt, haben ein paar Abende zusammen verbracht, uns gut unterhalten, das hat mir natürlich ganz gut gefallen. Und aktuell bin ich jetzt hier eben bei einem Bekannten in Mexico City, den ich vorher auch nur so ganz lose kannte. Im Prinzip war er ein Leser meines Blogs.
Okay.
Und da habe ich jetzt in ihm hier quasi auch eine Anlaufstelle. Das gefällt mir zur Abwechslung tatsächlich auch mal ganz gut. Und das ergibt sich natürlich nicht immer, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann versuche ich schon auch mal Zeit mit Leuten zu verbringen. Und mir wäre es dann schon wichtig, auch ein bisschen mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Also ich habe wenig Interesse daran, mit irgendwem auf eine Party zu gehen, weil ich bin einfach A, kein Typ, der an Partys wahnsinnig viel Spaß hat, und B, ist es für mich einfach keine Atmosphäre, in dem ich jemanden, oder kein Umfeld, in dem ich jemanden gut kennenlernen kann. Und ja, von daher versuche ich, Situationen zu suchen, in denen ich ein bisschen mehr Zeit mit Leuten eher so unter vier Augen oder zu dritt oder so verbringen kann.
Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Ja, du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen, das Introvertiertsein, und da kommen wir ja zu deinem zweiten Webauftritt, den ich sehr, sehr spannend finde. Du hast einen zweiten Blog unter introvertiert.org. Ja, vielleicht kannst du über diesen Blog auch ein bisschen was erzählen.
Ja, also der ist tatsächlich auch beim Reisen entstanden. Dass ich introvertiert bin, das war mir schon lange klar, ich habe mich aber nie so richtig damit beschäftigt. Im letzten Jahr ist mir dann aber beim Reisen aufgefallen, wie deutlich meine eigenen Vorlieben von dem abweicht oder abweichen, was andere Menschen von einer Reise erwarten. Ich höre oder ich sehe oft, dass andere Menschen auf Reisen immer den Kontakt zu großen Menschengruppen suchen. Ja, die sind auf der Suche nach der nächsten Party oder nach einem Gruppenausflug oder versuchen halt in Hostels, in Mehrbettzimmern unterzukommen, um möglichst schnell Anschluss zu finden. Oder sie versuchen über Couchsurfing lokale Menschen kennenzulernen und irgendwie Zeit mit denen zu verbringen. Und ich habe gemerkt, okay, das sind alles Dinge, die will ich eigentlich gar nicht. Die schrecken mich eher ab.
Ja.
Und habe mal mich versucht, ein bisschen damit zu beschäftigen. Das hat mich irgendwie gestört, dass ich da so sehr abweiche von dem, was andere wollen, und habe mich dann dazu gelesen, was das eigentlich alles soll mit der Introversion.
Ja.
Und ja, habe dann ein Buch nach dem anderen gelesen, habe mich selbst immer besser verstanden, habe gemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur eine Abweichung von der Norm, sondern ja, das nennt man eben introvertiert. Und es sind Eigenschaften, die ich mit vielen anderen Menschen auch teile, so dass man es von außen eben nicht so sieht, weil da selten mal jemand drüber spricht. Und sich Introvertierte auch gern nach außen hin anpassen, an die extrovertierte Gesellschaft. Und dann habe ich begonnen, das aufzuschreiben. Das ist auch so eine introvertierte Sache. Introvertierte Menschen schreiben relativ gern. Mhm. Habe das erst nur für mich aufgeschrieben, um dieses ganze Thema so ein bisschen besser zu verstehen, ein bisschen besser verarbeiten zu können, auch zu schauen, was kann ich daraus machen, was kann ich daraus für mich herausziehen. Habe das dann später öffentlich gemacht in dem Blog. Zunächst haben das nicht so wahnsinnig viele Leute gelesen. Ich habe es aber auch nicht wirklich beworben. Und dann hatte ich vor kurzem ein Interview mit Spiegel Online.
Ja.
Das bezog sich eigentlich auf meinen Reiseblog. Doch die Leute haben sich dann von meinem Reiseblog weitergeklickt auf introvertiert.org. Und ich habe auf beiden Seiten wahnsinnig viel Feedback zu diesem Thema bekommen. Und habe gemerkt, okay, es gibt sehr, sehr viele Leute, die ähnlich ticken wie ich, ja, die vielleicht 90% dieser Eigenschaften, die ich auf meiner Webseite beschreibe, teilen. Denen das aber vorher gar nicht bewusst war, was das eigentlich bedeutet. Die immer wieder das Gefühl hatten, sie sind anders und irgendwie weichen sie eben von der Erwartung von anderen Menschen ab, aber wussten damit nichts anzufangen. Und ja, jetzt wo ich dieses Feedback bekommen habe, bin ich gleich nochmal wieder ganz neu motiviert dafür, da mehr draus zu machen und andere Menschen darüber aufzuklären, was es bedeutet, introvertiert zu sein und aber auch zu zeigen, wie sie ihr Potenzial ausleben können. Denn Introvertierte fokussieren oft auf ihren Schwächen, ja, zum Beispiel, dass wir uns in Gruppen einfach unwohl fühlen. Das hat halt Auswirkungen auf das Arbeitsleben, zum Beispiel in Teammeetings. Okay. Während Introvertierte in der Regel wenig sagen. Ja, dabei haben sie vielleicht sogar tatsächlich recht viel zu sagen, weil sie viel Zeit auch damit dafür verwenden, nachzudenken und Dinge zu reflektieren. Mhm. Nur werden sie eben in einem Teammeeting nicht aussprechen. Und da muss man eben versuchen, auf die Stärken zu fokussieren und schauen, dass man Wege findet, wie Introvertierte gehört werden können.
Absolut coole Sache. Ich bin so ein wenig ins Introvertierte geht's bei mir auch. Also ich würde jetzt nicht ganz sagen, ich bin introvertiert, aber ich habe schon so Eigenschaften auch davon und deswegen war der Blog für mich auch sehr, sehr spannend und sind die Artikel für mich sehr, sehr spannend drauf. Ja, wir kommen schon zum Schluss des Interviews. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, und zwar auf deinen Reisen. Ob du da irgendwelche Rituale hast, zum Beispiel irgendein guten Morgenritual oder sonst irgendwas, was du ja nahezu täglich irgendwie ausführst?
Ich weiß nicht, ob man es ein Ritual nennen kann, aber grundsätzlich schlafe ich immer so lange oder stehe dann auf, wenn ich wach bin. Ich stelle mir keinen Wecker, in aller Regel,
ja,
wenn es nicht gerade notwendig wird. Und dann gönne ich mir ein gutes Frühstück. Also Frühstück ist für mich so die beste und wichtigste Mahlzeit des Tages. Wenn ich da nicht gut versorgt bin, dann habe ich eigentlich auch einen schlechten Tag. Insofern, da gönne ich mir was Ordentliches und dabei lese ich dann schön ein Buch. Also das gefällt mir gut. Und dann ist es dann irgendwann auch schon der späte Vormittag und dann beginne ich zu arbeiten.
Okay, sehr gut, sehr gut. Das wäre schön, so ein Ritual zu haben, so lang schlafen, wie man will. Ja. Das freue ich mich so. Okay. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, wo ich glaube, ich die Antworten schon kenne, weil wenn man deinen Blog liest, dann kennt man die, oder glaube ich sie zu kennen. Ich möchte sie dir aber jetzt trotzdem stellen. Zwar, gibt es für dich so einen schönsten Platz auf dieser Erde, also ein Reiseziel, wo du sagen könntest, du könntest dort vielleicht sesshaft werden oder möchtest dort öfters immer wieder hin vielleicht?
Es gibt schon Orte, die wirklich sehr, sehr schön sind, die ich auch gerne wieder besuchen würde. Also mir hat zum Beispiel Neuseeland wahnsinnig gut gefallen. Das einzige Problem mit Neuseeland ist eben, dass es auch wahnsinnig weit weg ist von Europa aus.
Ja.
Aber es gibt auch viele andere Länder, in denen ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und ich glaube, viele davon sind sehr lebenswert. Und ich werde tatsächlich auch sehr oft gefragt, ob ich einen Ort gefunden habe, an dem ich sesshaft werden möchte. Und die Antwort ist aber nein und ich glaube auch nicht, dass ich den noch finden werde. Mhm. Denn Auswandern ist einfach nicht so mein Ding. Ich finde Deutschland sehr, sehr schön. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich finde es ein sehr lebenswertes Land. Und vor allem ist es halt meine Heimat. Da habe ich mein soziales Umfeld. Und mir würde es sehr, sehr schwer fallen, ein neues soziales Umfeld aus dem Nichts heraus aufzubauen. Und das ist für mich schon der wesentliche Grund, warum ich mich mit Auswandern noch nie beschäftigt habe.
Okay. Sehr gut. Und auf die letzte Frage bist du ja eigentlich schon ein bisschen eingegangen. Es ist halt diese Frage mir vorgenommen, stelle ich bei jedem Interview. Deswegen stelle ich sie dir jetzt trotzdem noch einmal. Ich weiß natürlich, dass es jetzt eine sehr schwierige Frage ist. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja, was sind so deine Ziele, deine Visionen? Du hast schon so angedeutet, es könnte in Richtung Coaching gehen. Das habe ich so herausgehört jetzt aus dem Interview vielleicht.
Ja. Ja, das könnte sein, ja. Also diese Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren, die habe ich früher oft in Jobinterviews ge selbst gestellt. Und ich müsste sagen, also ich würde so ein Jobinterview heute nicht mehr überstehen, weil, oder diese Frage zumindest, weil ich kann sie mir nicht mehr beantworten. Die letzten 10 Jahre, ich bin ja jetzt 31 und ja, habe jetzt auch seit 8 Jahren gearbeitet. Und die letzten 10 Jahre sind einfach so anders verlaufen, als ich es erwartet hätte, dass ich mir nicht, ja, dass ich mir gar keine Gedanken darum machen will, was in 10 Jahren ist, weil sowieso alles anders kommt. Ja, ich habe mir in den letzten 10 Jahren habe ich in einem Startup gearbeitet. Das hätte ich nicht gedacht. Dann bin ich selbstständig geworden, davon war nicht unbedingt auszugehen, habe dann eine Firma geführt mit über 20 Leuten. Und dann auf einmal bin ich auf Reisen gegangen. Ja, das war alles völlig ungeplant und so nicht zu erwarten. Deswegen habe ich ja auch keinen 10-Jahresplan für die nächsten 10 Jahre. Und ich hatte tatsächlich auch mal, ich habe das auch mal anders gesehen, natürlich, vor, ja, nicht allzu langer Zeit, vor 2, 3 Jahren vielleicht, hatte ich auch tatsächlich noch konkrete Ziele, die zum Beispiel ja, sich um Geld drehten. Ja, wie viel Geld möchte ich mal verdienen oder wie groß soll meine Firma werden? Aber das ist mir mittlerweile alles irgendwie unwichtig. Ich habe nicht mal Lust, darüber nachzudenken. Worüber ich jetzt nachdenke, ist das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dieses Warum. Ja, warum möchte ich eigentlich Sachen machen? Und ja, ob das jetzt in Richtung, ja, Coaching ist sicherlich ein Thema für mich. Und im Prinzip gefällt mir aber diese Herangehensweise, mir zu überlegen, wie kann ich Menschen dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und das kann ganz verschiedene Sachen bedeuten.
Ausgezeichnet, das war ein schönes Schlusswort für dieses Interview, denke ich. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ja, wünsche dir noch
Ja,
viel
gerne.
Spaß und viel Erfolg auf deinen Reisen und hoffe, dass du die Warum-Frage sehr bald beantwortest und einen Blogartikel darüber schreibst.
Ja, ich danke dir für das Interview und ja, viele Grüße nach Wien.
Dankeschön. Vielen Dank, Patrick.
Mach's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auf selbst-management.bertha-ida-zeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.